Genau, und darum ist das Thema für unsere heutige Predigt die Unterschiede feiern. Aber bevor wir jetzt in dieses Thema einsteigen, haben wir zwei kleine Vorbemerkungen für euch vorbereitet.
Ich wende mich an dich, wenn du jetzt Single bist und hier drin sitzt. Oh, shoot, es ist eine Ehepredigt. Was soll ich hier? Ich war selber Single bis 27, bis ich Chris kennenlernte. Und ich weiß, dass das doof ist. Oder gerade wenn du diese Sehnsucht nach Beziehung in dir trägst, dass das jetzt vielleicht echt blöd ist. Und ich verstehe das. Ich kann das nachvollziehen. Gerade in unseren frommen Kreisen wird uns ja oft vermittelt, dass Ehe so die einzig perfekte Lebensform ist. Und ich möchte dir Mut machen zu sehen, dass es nicht an deinem Status liegt, ob du nun ledig und Single oder verheiratet bist, sondern dass es darum geht, wie du dein Leben füllst. Dass es darum geht, ob du mit deinem Leben Gott dienst. Egal, ob du nun Single bist oder verheiratet. Und trotzdem ist es vielleicht auch gut, sich vorher schon mal anzuhören, was wir hier zu sagen haben. Für den Fall, dass vielleicht für dich irgendwann Ehe noch kommt, hast du jetzt schon, wenn du heute gut aufpasst, eine Menge gelernt, was dir später vielleicht was bringt. Oder einfach auch so im Umgang mit den Menschen vom anderen Geschlecht wirst du heute eine Menge lernen, warum die so seltsam anders sind.
Und meine Vorrede geht an die frustrierten, unglücklichen Ehepaare. Wir werden heute ganz viel über Gottes Ideen für Ehe reden. Und wir werden das in der Idealform tun. Wir werden sagen, wie wir glauben, dass Gott sich Ehe eigentlich vorgestellt hat, was er eigentlich da reingelegt hat. Und ich weiß aus meiner seelsorgerlichen Tätigkeit, wie viele Ehen diesem Ideal nicht entsprechen. Ich habe schon so viele Ehen beerdigen müssen, wo es nicht mehr um Rettung, sondern nur noch um Abwicklung ging. Und ich selber habe ja eine gescheiterte Ehe hinter mir. Ich weiß sehr genau, wie sich das anfühlt, wenn man merkt, oh, das, was ich hier lebe, entspricht so gar nicht dem, was ich mir doch wünsche oder was die hier vorne erzählen, was Gott sich eigentlich vorstellt. Und das kann extrem frustrierend sein, wenn du jetzt hier drin sitzt oder zu Hause zuhörst und dir denkst, ja toll, bei euch vielleicht. Oder Gott hat sich das so gedacht, aber bei mir ist es doch so anders. Aber wir wollen ganz bewusst bei diesem Ideal bleiben, weil wir euch motivieren wollen, euch nach dem auszustrecken, was Gott möglich machen kann. Carina und ich haben für unsere Ehe den Slogan ausgegeben, wir wollen uns mit nicht weniger als sehr gut zufrieden geben. In vielen Bereichen sind wir noch nicht bei diesem sehr gut, aber das bleibt unser Ziel, nach dem wir uns ausstrecken wollen. Und wenn dir diese Predigt heute wehtut oder du da einen Mangel entdeckst, dann wollen wir dir Mut machen, dir Hilfe zu holen und die Sachen bewusst anzugehen. Wir wollen heute das Thema Ehe unter diesem einen großen Oberthema uns angucken, das schon im Schöpfungsbericht zu finden ist, die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau. Im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 18 heißt es, Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der ihm entspricht. Und darin steckt, wir sind geschaffen, um einander zu ergänzen. Und das machen wir heute in den ganz verschiedenen Facetten deutlich.
Wer sich an frühere Bibelübersetzungen zu diesem Thema, zu diesem Vers erinnert, erinnert sich vielleicht, dass da mal eine Zeit lang Hilfe stand für die Frau, dass Gott Adam eine Hilfe an die Seite gesteckt hat. Jetzt, finde ich, die Neue Luther hat es viel schöner übersetzt mit einer Frau, die ihm entspricht. Das zeigt, dass wir unterschiedlich und doch gleichwertig und gleichwürdig sind und eben keine Herabsetzung der Frau. Wir sind auf Augenhöhe und nicht eins ist besser oder schlechter. Die Frau ist nicht die Dienerin des Mannes, sondern ein echtes Gegenüber.
Und es ist ja so, wenn man sich anguckt, wie über die Jahrhunderte in der Kirchengeschichte über die Geschlechter gedacht wurde, da ist ganz viel Herabwürdigung der Frau passiert. Und das war verkehrt und das war vor allem unbiblisch. Jetzt ist es allerdings so, dass es gesellschaftlich das Pendel manchmal in die andere Richtung schlägt. Jetzt auf einmal sind Frauen auf einmal die besseren Menschen, die Männern in allem überlegen sind. Oder aber man sagt, ah, Männer und Frauen, das ist alles komplett das Gleiche. Und dass da Unterschiede sein sollen, das ist nur gesellschaftlich konstruiert. Und das ist auch Blödsinn, weil Gott hat uns eben unterschiedlich geschaffen und dieses Reden macht diese tolle Erfindung Gottes kaputt.
Und wenn wir diese Unterschiedlichkeit von Mann und Frau nicht annehmen und auch feiern lernen und uns nicht immer nur darüber ärgern, dass der andere halt so anders ist und ich ihn einfach nicht verstehe, erst wenn wir das akzeptieren und für uns als gut annehmen, erst dann können wir Gottes super Idee, die Ehe, richtig genießen.
Und wir werden das heute an verschiedenen Stereotypen, so ein bisschen an Vorurteilen festmachen. Und es kann sein, dass ihr drin sitzt bei manchen Punkten und euch denkt, das passt jetzt aber überhaupt nicht zu uns. Bei uns ist es ganz anders. Das macht überhaupt nichts. Bei uns in manchen Themen auch so. Allgemein sagt man ja, Mathe sind eher so die Fächer für die Männer und für die Jungs. Meine Frau hat Mathe studiert, ich kann noch nicht mal Bruchrechnen und habe da auch überhaupt kein Verständnis dafür. Und dann gibt es ja den Spruch, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch. Ihr kennt mich. Ja, auch das. In ganz vielen anderen Punkten aber wird es heute so sein, dass wir diesen Klischeebildern entsprechen. Da erzählen wir dann euch nachher eine Menge von.
Ich darf euch das jetzt mathematisch ein bisschen näher bringen.
Ja, gerade, ne?
Wer sonst? Chris könnte das ja jetzt auch nicht. Chris hat gerade schon gesagt, Stereotyp. Ich möchte euch kurz erklären, was das ist und dass es nicht Stereotyp ist, weil man halt so, ja, man weiß ja, wie Männer sind, sondern dass es wirklich wissenschaftliche Belege dafür gibt, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Was ihr hier sehen könnt, ist die gaußsche Normalverteilung. Ich möchte euch einmal kurz am Hand des IQs als Beispiel zeigen, was das ist. Der Durchschnitt, das ist hier ganz oben in der Mitte, liegt beim IQ bei 100. Links und rechts, jeweils die erste Standardabweichung hoch und runter, sind 15 IQ-Punkte, sind also von 85 bis 115 ist im Normalbereich. Das sind ungefähr 68%, die in diesen Normalbereich fallen. Alles links und rechts davon ist schon ziemlich außergewöhnlich. Und Männer und Frauen haben unterschiedlich, messbar unterschiedliche Eigenschaften. Eins davon ist die Größe, das leuchtet uns noch ziemlich ein. Männer, die rote Kurve, sind im Durchschnitt deutlich größer als Frauen. Wenn ich jetzt aber jemanden treffe, der zum Beispiel 1,80 Meter groß ist, dann kann ich noch nicht darauf schließen, dass das ein Mann ist. Es ist zwar wahrscheinlicher, dass es ein Mann ist, aber ich weiß das eben nicht 100%. Es gibt aber eben noch mehr körperliche, emotionale und auch kognitive Unterschiede. Und wenn ich nun mir zwei Faktoren angucke, zum Beispiel 1,80 groß und eine überdurchschnittliche Wurfgeschwindigkeit, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Mann ist. Wenn ich mir die emotionalen Zustände angucke, ist es ja vielleicht nicht ganz so emotional, sondern eher sehr gleichbleibend, steigt die Wahrscheinlichkeit wieder, dass es ein Mann ist. Und so seht ihr, selbst wenn ein Faktum bei euch anders ist, dass einer zum Beispiel wie bei uns beiden besser in Mathe ist, was klassischerweise andersrum wäre, dann heißt das noch nicht, dass in der Gesamtheit dieser Faktoren man nicht eindeutig Mann und Frau zuordnen kann. Das heißt, diese beiden Kurven gehen immer weiter auseinander, je mehr Faktoren ich mir angucke. Wenn ich 16 klar definierte Eigenschaften mir anschaue und dafür diese Kurve erstelle, das nennt sich Multivarianzanalyse, dann überschneiden sich schon nur noch 10%. Dabei sind 100 Faktoren bekannt, die eindeutig unterschiedlich sind zwischen Mann und Frau. Genau, von daher, da überlappt sich nicht viel, das ist eindeutig und eindeutig unterschiedlich.
Und dabei ist uns ganz wichtig, wenn es hier um Unterschiedlichkeit geht, geht es nicht um besser oder schlechter. Nicht Männer sind besser als Frauen oder Frauen sind toller als Männer, sondern wir sind einfach unterschiedlich. Und in der Ergänzung, wenn beide zusammenkommen, und die Stärken des anderen unterstützen und die Schwächen ausgleichen, dann wird es richtig gut. Oder wenn das eine fehlt, dann wird es eben schief.
Wir wollen euch das heute näher bringen in drei Unterpunkten. Und zwar als erstes wollen wir uns angucken, was das bedeuten kann für die Arbeit im Reich Gottes. Als zweites, wie man denkt, die Art zu denken. Und als drittes zum Thema Sexualität.
Die Bibel kennt Ehepaare, die gemeinsam für das Reich Gottes gearbeitet haben. Das bekannteste ist wahrscheinlich Aquila und Priscilla. Das waren Zeltmacherkollegen von Paulus, die mit ihm zusammen in Korinth gearbeitet haben, die aus Rom vertrieben wurden als Juden und dann dort in Kleinasien ihre Missionstätigkeit mit Paulus zusammen aufgestellt haben. Und sehr wahrscheinlich werden die beiden ihre Unterschiedlichkeit voll in ihre Arbeit ins Reich Gottes eingebracht haben.
Ein schöner Vers in diesem Zusammenhang ist der 1. Korinther 15, Vers 58. Dort steht, bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben, meine liebe Brüder und Schwestern. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Das ist unser Trauvers. Wir haben uns den ausgesucht, weil wir genau das als gemeinsames Ziel für unsere Ehe haben wollten, dass wir gemeinsam uns für die Sache des Herrn einsetzen wollen. Und auch, dass wir dann wissen, dass es nicht vergeblich ist, auch wenn es vielleicht sich in dem Moment mal so anfühlt. Aber wir haben uns fest vorgenommen, dass wir gemeinsam an Gottes Reich, an seiner Gemeinde arbeiten wollen und Jesus zusammen hier dienen wollen.
Und als ich Carina kennengelernt habe, hat mich so einiges an ihr beeindruckt, aber das ist mir schon besonders hängen geblieben, dass sie von Anfang an gesagt hat, wenn es einen gemeinsamen Weg von uns beiden gibt, dann wird das nicht mehr mein Dienst sein, sondern dann soll es unser Dienst werden. Und jetzt bin ich natürlich, ich sage mal, Berufschrist, und dann ist es besonders wichtig, dass man das gemeinsam macht. Aber das gilt auch über dieses Pastorensein hinaus.
Und zwar gilt es deswegen, weil man sich einig sein muss, wo man mit der Ehe hinsteuert und auch damit, wie man seine Zeit und seine Kraft einbringt. Wenn mein Mann zum Beispiel in der Gemeindeleitung tätig ist, also jetzt nicht als Hauptamtlicher, sondern auch für euch als Ehrenamtliche, dann ist das eine Sache, die wir gemeinsam als Ehepaar beschließen sollten, denn nur dann sitze ich nicht montags abends und ärgere mich, dass er schon wieder nicht da ist oder schreibe ab 10 Uhr lauter Signalnachrichten, weil ich finde, er könnte jetzt mal nach Hause kommen und bin dann schlecht drauf, wenn er erst um 11 kommt. Nein, wenn wir das gemeinsam beschließen, dann will ich ihn in seinem Dienst unterstützen. Genauso, wenn ich vielleicht im Musikteam mitarbeite, dann kann ich erwarten, dass Chris mir den Rücken da freischaufelt, dass er mich zur Probe gehen lässt, dass er mich sonntags morgens eher hier sein lässt und dass er mich auch zu Hause freisetzt, dass ich Zeit habe zu üben. Unser Job ist es, einander freizusetzen, die Gaben einzusetzen, die wir haben und die Berufung, die wir haben, zu leben.
Genau, beim Thema Gaben ist auch ganz wichtig, jeder Mensch ist ja unterschiedlich begabt, das wird auch in der Ehe so sein. Und auch hier kann man sich als Ehepaar ergänzen. Und die Marriage Week oder allgemein Veranstaltungen sind für uns da ein schönes Beispiel. Ich kann gut planen und organisieren. Ich habe Erfahrung darin, Konferenzen zu organisieren, Jugendfreizeiten, Gemeindefeste, alles Mögliche oder auch eine Marriage Week. Und wenn ich sowas mache, dann läuft's. Also dann funktionieren die Sachen im Normalfall. Referent ist rechtzeitig angefragt, Abläufe sind da. Ich habe da den Überblick. Was es nicht ist, ist schön. Also dann hättet ihr beim Eheabend hier, ich drücke hier dauernd rum, ne? Dann hättet ihr beim Eheabend hier wahrscheinlich bei grellem Scheinwerferlicht ein bisschen Wasser an, wenn es Glück geht, Tischen gehabt, aber garantiert keine schöne Deko mit stimmungsvoller Atmosphäre und das, was den Abend dann erst wirklich zum Erlebnis werden lässt. Das brauche ich. Ergänzung.
Eine meiner Gaben ist Gastfreundschaft. Ich habe unglaublich gerne Leute zu Besuch. Ich vereinsame nach 24 Stunden ohne Menschen. Chris hingegen sind Menschen manchmal zu viel. Er hat ja beruflich einfach schon viel Kontakt zu Menschen und er sehnt sich dann nach Ruhe und eigentlich nach niemandem mehr außer seinem Sofa oder seinen Laufschuhen. Aber mir ist es ein hoher Wert, Leute einzuladen und Chris unterstützt mich darin. Er sagt dann, ja komm, wir machen das und rafft sich auf und wir laden Leute ein. Und wir haben schon oft erlebt, dass das dann dazu führt, dass sich Leute öffnen, dass sie ankommen bei Jesus oder in der Gemeinde, dass sie ihr Herz ausschütten und dass da Beziehung gebaut wird. Was mir nicht so liegt, sind Gesprächsthemen. Leute, die ich besser kenne, da ist das überhaupt kein Problem oder wo man einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt hat. Aber wenn ich Leute einlade, kann es passieren, dass ich nichts zu sagen habe. Und da bin ich froh, dass Chris dann da ist, der das zur Not auch 2 Stunden alleine übernimmt.
Also, zusammenfassend. Beschließt als Ehepaar, ob, wie und auf welche Art und Weise ihr in Gottes Reich gemeinsam arbeiten wollt. Redet darüber. Setzt es nicht voraus, dass der andere das genauso will wie ihr, sondern macht das wirklich fest. Und dann überlegt, wo ihr es tun wollt. Und seid euch bewusst, dass ihr einander ergänzen könnt. Redet darüber, wo ihr euch ergänzen wollt und bringt euch da zu Gottes Ehre ein. Der zweite Bereich ist das unterschiedliche Denken. Und auch hier wieder, nicht richtig oder falsch, sondern unterschiedlich.
Männer haben tatsächlich ein größeres und schwereres Gehirn und auch mehr Hirnzellen als Frauen. Frauen haben dafür deutlich mehr Verbindungen und auch eine stärkere Verbindung zwischen der linken und der rechten Hemisphäre, während Männer eher so auf einer Gehirnhälfte denken und diese dafür aber intensiver nutzen. Und selbst wenn Männer und Frauen ein Problem lösen, also das gleiche Problem lösen und zum gleichen Ergebnis kommen, können Hirnscans zeigen, dass Frauen sehr viel verknüpfter denken, dass die von links und rechts und mit Erfahrungen viel mehr sich befassen zu dem Thema und Emotionen da viel mehr eine Rolle spielen, als das bei Männern der Fall ist. Die denken eben von A nach B und sehr auf einer Hirnhälfte. Die Denkwege, um zu diesem Ergebnis zu kommen, sind also grundlegend unterschiedlich.
Ihr merkt also, es ist wissenschaftlich tatsächlich belegbar, dass Männer und Frauen unterschiedlich denken. Und da dieses Denken bei Männern nicht so verknüpft ist, sondern eher so in einzelnen Schubladen, bei Frauen die Gedanken dafür etwas diffuser sind, das erklärt auch, warum Männer zum Beispiel als rationaler gelten, weil sie eben beim Thema bleiben und in ihrer Region, während Frauen ein Thema mehr durchdenken und sich Nebenverknüpfungen noch haben. Merkt man zum Beispiel daran schön, wenn bei uns in der Bekanntschaft ein Kind geboren wird. Das läuft dann ungefähr so ab. Du, Carina, ich habe gerade eine SMS bekommen, das Kind von Rita ist da.
Ach, das ist ja cool. Und, was ist es?
Ein Kind.
Junge, Mädchen, wie heißt's?
Was waren die ersten beiden Kinder?
Jungs.
Dann ist es ein Mädchen. Ein Mädchen.
Okay, genau. Größe, Gewicht, Kaiserschnitt, Spontangeburt.
Gesund. Kind.
Man kann sich das vielleicht ungefähr so vorstellen. Männer haben mehr so kleine Kisten, kleine Schachteln im Kopf. Da ist für jedes Thema eine Schachtel vorhanden. Für seine Ehefrau und vielleicht, naja, für den Job und die Finanzen,
die
Schwiegermutter irgendwo im Keller.
Jetzt bringen bloß nicht die Boxen durcheinander.
Genau. Frauen haben mehr so Drahtknäule. Die verbinden alles, vielleicht auch Dinge, die da überhaupt nicht hingehören und sind einfach sehr viel vernetzter. Wir haben euch dafür nochmal ein Beispiel mitgebracht. Du, Chris, weißt du übrigens schon, meine Mama, die geht jetzt bald in Rente.
Meine Schwiegermutter arbeitet in einem christlichen Kinderdorf und wird nach der Rente dort nicht wohnen bleiben können. Also muss sie jetzt die Frage klären, wo zieht sie danach hin? Sie bekommt auch nicht übermäßig viel Rente, das sollte in der Entscheidung vielleicht noch eine Rolle spielen. Ah, cool, jetzt schon? Dann musst du mal klären, wo sie wohnen wird, ne? Dann passt ja alles.
Dann passt ja alles? Meint ihr das jetzt im Ernst? So einfach ist das nicht. Also wir müssen wissen, wo sie hinzieht. Zieht sie zu einer meiner Schwestern? Was macht das mit der Beziehung zu meiner Schwester? Ist dann vielleicht jemand eifersüchtig? Und überhaupt, was ist eigentlich mit der Gemeinde? Da ist sie gerade in Gemeindeleitung unterwegs. Ihre Leute und ihre Bekannte, die kann sie ja schlecht mitnehmen. Und was ist mit dem Hund? Der Hund meiner Cousine wohnt nämlich eigentlich de facto bei meiner Mama und... So einfach ist das nicht.
Doch. Und ihr merkt, das ist ein wunderschönes Anlass, um sich zu streiten, weil man irgendwie aneinander vorbeiredet. Oder aber es ist eine Riesenchance, diese zwei Arten zu denken zu kombinieren. Was sind diese Vorteile denn? Die Männer laufen Gefahr, Dinge zu übersehen, zu eindimensional und zu kurz zu denken. Eben die ganzen Verknüpfungen, die zweifellos da sind, mitzudenken. Frauen hingegen laufen Gefahr, sich so zu verzetteln, dass sie nicht mehr entscheidungsfähig sind, weil es ja noch so viel zu bedenken gibt. Und kommen diese beiden Dinge zusammen, kann man das Problem gut erfassen und kann man die Lösung gut treffen, weil man auf breiter Basis nachgedacht hat.
Ihr seht, es ist total gut und extrem cool, dass Gott uns so gemacht hat, so unterschiedlich, dass er sogar bei den biologischen Aufbauen vor unserem Gehirn schon an diese Ergänzung gedacht hat. Cooler Schöpfer. Das letzte Thema haben wir uns zum Schluss aufgehoben, für den Fall, dass der ein oder andere schon ausgestiegen und eingeschlafen ist, zum Thema Sexualität. Jetzt seid ihr wieder wach, ich bin mir sicher. Los geht's.
Ich möchte euch ganz kurz sagen, wie Gott sich Sex gedacht hat. Wen das tiefer interessiert, der sollte in der Gemeinde Bibelschule dieses Mal teilnehmen. Da gibt es bei Ethik einen ganzen Abend zum Thema Sexualethik. Ich mache das hier jetzt nur ultra kurz. Gott hat Sex erfunden. Und er hat ihm, wie der ganzen Schöpfung, das Label sehr gut gegeben. Und wenn man sich auch da die Kirchengeschichte anguckt, das ist ganz gruselig, was aus diesem Thema gemacht worden ist. Da könnte man den Einfluss haben, Sex ist etwas, was der Teufel erfunden hat und dem Menschen heimlich untergeschoben hat. Und Gott findet es ganz schrecklich. Aber das Gegenteil ist der Fall. Gott liebt Sex, weil er ihn erfunden hat und er will, dass wir ihn genießen können. Und er redet in der Bibel sehr offen über das Thema und verwendet sogar in seiner Beziehung zu seinen Menschen Bilder aus diesem Bereich.
Gott hat Sex natürlich geschaffen, dass wir uns fortpflanzen. Das ist das eine. Aber es gehört auch dazu, dass wir ihn einfach genießen können und Spaß haben und das einfach das größte Hochzeitsgeschenk ist, was Gott uns Menschen gemacht hat.
Und dabei ist Sexualität nicht nur für die körperliche Befriedigung der Menschen da, sondern er macht etwas mit uns als Paar. Er verändert uns und er verändert unsere Beziehung.
Und es ist gut, dass wir da unterschiedlich sind, denn wenn wir gleich wären, würde es so nicht funktionieren. Wir werden euch das gleich noch an einem Modell zeigen. Denn nur in dieser Unterschiedlichkeit können wir wieder Gottes ganzes Geschenk richtig ausschöpfen. Schon in der Anatomie finden sich ja Unterschiede. Ich muss euch die Geschlechtsorgane jetzt nicht erklären. Das habt ihr im Biologieunterricht schon gelernt. Aber es hat sich zum Beispiel auch gezeigt, dass die Anziehung, also von dem, wie attraktiv wir jemand anderen finden, auch darauf beruht, wie weiblich oder männlich der jeweils andere ist. Also Männer scannen eine Frau nach ihre Anziehungskraft innerhalb von 0,3 Sekunden, habe ich gelesen. Und zwar checken sie das Verhältnis von Taille zu Hüfte. Frauen gucken auf das Verhältnis von Schultern zu Taille. Sehr spannend. Also je männlicher ein Mann ist, desto attraktiver ist er. Und je weiblicher, desto attraktiver sind die Frauen für die Männer.
Ein weiterer Unterschied ist, dass wie häufig Männer und Frauen an Sex denken und Sex wollen. Und auch das ist etwas, was Gott geschaffen hat. Und es ist wieder weder gut noch schlecht, wie der andere ist. Weder sind die Männer die Perversen, die nur an das eine denken und nicht zu emotionalen Äußerungen in der Lage sind, noch sind die Frauen in ihrer langsameren Art da falsch oder verkehrt. Ich habe ein schönes Bild gesehen. Männer haben in dem Bereich einen Knopf, on, off. Das ist relativ simpel, den zu drücken. Bei Frauen gleicht das eher so einem Cockpit eines Jumbojets. Ja. Mit Hebeln, Knöpfen, Drehschaltern und wehe, du drückst einmal den falschen Knopf. Dann.
Und wenn das Wetter anders ist, kann es auch nochmal anders sein.
Genau. Ja. Und in dieser Kombination ist es so gut, wie wir geschaffen sind. Wären wir alle so simpel wie Männer, würde das nicht funktionieren. Auf der anderen Seite wären wir alle so komplex wie Frauen, auch nicht. In dieser Kombination entsteht das Tolle, was Gott in diesen Bereich hineingelegt hat.
Und wir wollen euch jetzt eben dieses angekündigte Modell vorstellen, warum es so gut ist, dass wir auch in dem Bereich so unterschiedlich geschaffen sind, dass Männer eher Sex wollen und wir Frauen eher Liebe oder Partnerschaftlichkeit. Ich habe euch hier ein Herz mitgebracht. Das steht für das, was Frauen wollen. Wir sehen uns eher danach, dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben, eine innere Nähe und Verbundenheit zu bekommen, nach Anerkennung, nach Liebe. Und wir erhoffen uns von unserem Partner, von unserem Gegenüber, dass er auch genau das möchte, dass er sein Herz öffnet und uns auf dieser Ebene erreicht.
Männer wollen Sex. Das ist jetzt zu platt, aber an erster Stelle, obenauf, liegt jetzt nicht unbedingt immer das, was Carina gerade geschildert hat. Dieses sich öffnen und sich mitteilen. Wir sehnen uns vielleicht eher danach in erster Linie, dass sich unsere Frauen uns körperlich hingeben und da uns nahe sind. Das Herz ist ja so in der Region oben. Jetzt haben wir uns überlegt, wie stellen wir das unten bildlich dar, dass das Ganze auch für YouTube jugendfrei bleibt. Wir haben uns mal für einen Smiley entschieden. Ja, da bewegt sich die Sehnsucht der Männer hin.
Wir Frauen neigen dazu, in unserem Mann zu erwarten, dass er so eine zweite beste Freundin ist. Das würde unserem Bedürfnis entsprechen, aber sein Bedürfnis ist halt ein ganz anderes. Er hat nicht das Gleiche wie wir. Und ein Schlüssel, glaube ich, dahin zu kommen, zum Herz des Mannes ist über diesen Smiley. Also diesen Umweg zu gehen, zu sagen, ich schlafe mit dir regelmäßig und dann wirst du mir dein Herz schenken.
Und liebe Männer, wenn ihr regelmäßig Sex wollt, dann erfüllt die Bedürfnisse eurer Frau. Und ich sage das hier ganz bewusst, nicht zum Mittel als Zweck, sondern von ganzem Herzen, weil ihr Ehemänner nach dem Herzen Gottes sein wollt. Darum kümmert ihr euch um die Bedürfnisse eurer Frau. Darum öffnet ihr eure Herzen. Darum seid ihr emotional für sie da. Und dann kommt dieser Kreislauf in Schwung. Weil wenn ihr das mit Berechnung tut, ich hatte ein Seelsorgegespräch mit einem Mann, 20 Jahre verheiratet, der mir genau dieses Leid geklagt hat und gesagt hat, oh, im Bett, es läuft gerade überhaupt nicht mehr hin und her. Und ich habe ihm dieses Modell geschildert und gesagt, probier das doch mal aus. Nach einer Woche haben wir uns zufällig wieder getroffen und er hat gemeint, oh, ich war jetzt eine Woche lang nett, was hat's gebracht? Gar nichts. Da habe ich mir gedacht, naja, glaubst du jetzt wirklich, dass eine Woche nett sein, 20 Jahre lang Stoffel sein ausgleicht? Bestimmt nicht.
Und ihr seht auch hier wieder, es kann nur als Kreislauf funktionieren. Wenn das auf einer Seite bleibt, dann wird es schief. Aber ich muss euch sagen, die Bibel ist leider ganz eindeutig, es liegt an dir, damit anzufangen. Es liegt an euch, lieben Frauen, mit euren Männern zu schlafen, ihm zu lieben und ihm zu dienen, wie er es braucht, was seinem Bedürfnis entspricht. Und es liegt an euch, lieben Männern, die Bedürfnisse eurer Frau zu kennen und ihr, sie zu lieben und ihr zu dienen. Und wenn das beide beherzigen, dann wird es perfekt und dann kann es nur noch richtig super werden. Wir wollen aber auch nicht dahin sagen, dass das immer so ist und immer so klappt, sondern wir wissen auch, dass es Phasen gibt, zum Beispiel nach einer Geburt, wo dieses Bedürfnis vielleicht nicht gestillt werden kann. Und dann kann ich von meinem Mann natürlich erwarten, dass er verzichtet und sein Bedürfnis hinten anstellt.
Und das gilt natürlich auch andersrum. Es gibt Phasen, wenn ich Konflikte in der Gemeinde habe, wenn ich allgemein hohes Stresslevel habe, dann bin ich selber nicht mehr in der Lage, mich emotional meiner Frau zu öffnen und ihr Bedürfnis zu erfüllen, weil ich nicht mehr kann, weil ich so mit mir selbst beschäftigt bin, weil vielleicht die Kinder dann das letzte bisschen Aufmerksamkeit noch raussaugen. Und dann kann ich natürlich erwarten, dass meine Frau in dieser Zeit auch verzichtet auf die Befriedigung ihres Bedürfnisses. Aber normalerweise, wenn beide gleichzeitig anfangen und dieser Kreislauf in Schwung kommt, wird das richtig großartig. Dann haben es nämlich beide was davon. Weil es ist ja nicht, also das wäre ja, ist ja Blödsinn, dass Männer nur Sex wollen. Ich habe genauso das Bedürfnis nach emotionaler Nähe. Ich habe das Bedürfnis, mich meiner Frau zu öffnen. Ich will ihr nahe sein, auch über das Körperliche hinaus. Das vergesse ich nur manchmal. Aber indem ich mich da um meine Frau kümmere, wird mein Bedürfnis nach emotionaler Nähe auch gefüllt und mein Tank füllt sich auf.
Und das ist ja bei uns Frauen ganz genauso. Uns tut diese körperliche Nähe auch gut. Wir haben Freude daran und vor allem ist ja dann die Sexualität der Kleber in unserer Beziehung. Wenn ich mit meinem Mann schlafe, dann bindet das meinen Mann an mich und davon habe ich ganz viel.
Ihr merkt, wir zwei hier sind sehr unterschiedlich. Und das ist richtig gut so. Denn in dieser Unterschiedlichkeit ergänzen wir uns und wir können viel, viel mehr, als wir alleine jemals könnten.
Diese Unterschiedlichkeit verbindet uns und wir sind aufeinander angewiesen. Das ist genau richtig so. Und wenn wir diese Unterschiedlichkeit annehmen, dann dient das der Ehre Gottes, weil wir sein Geschenk so annehmen und ausfüllen, wie er es sich gedacht hat. Amen.
Amen.